Sicherlich hast du dir in deinem Studium schon mal Gedanken über deinen späteren Job gemacht. Und gerade wenn das Thema Karriere aufkommt, dann kommt ja auch ein anderes Thema mit auf, nämlich möchtest du eigentlich Führungskraft werden und ist Führungskraft heutzutage noch die einzige Möglichkeit, wie man denn die, ich nenne es jetzt mal, klassische Karriere an einem Unternehmen machen kann. Heute erfährst du zum einen unsere Meinung dazu und vor allem auch Tobis Erfahrung zu genau der Frage. Darum, Tobi, meine erste Frage an dich ist, du bist schon in der Berufswelt, wie sieht's bei dir aus? Möchtest du Karriere machen und möchtest du Karriere als Führungskraft machen?
Genau, das ist ja die große Frage dahinter. Was möchte man eigentlich? Und die Frage spiele ich gleich mal zurück. Was bedeutet Karriere?
Yes, ich glaube, Karriere ist was, was auch irgendwie jeder für sich so selber definiert. Allgemein gefasst heißt es wahrscheinlich, dass man im Job auf irgendeine Art und Weise vorankommt. Das heißt, dass sich der Aufgabenbereich ausweitet, man vielleicht auch mehr Verantwortung kriegt, mehr Gehalt dementsprechend natürlich auch und vielfältigere Aufgaben. Ich würde jetzt einfach sagen, dass das Aufgabenfeld sich in eine anspruchsvollere Richtung verändert, in einem gesunden Maße. Das heißt, man wird jetzt nicht zu irgendwas hin befördert, wo man eigentlich nicht dazu bereit ist, sondern man wird befördert in einem gesunden Maß, was man auch erfüllen kann. Also ich glaube, das ist so, was klassische Karriere ist.
Also ich glaube, dass so das ganze Thema Karriere meiner Meinung nach immer so was sehr Individuelles ist. Also ich glaube, früher, oder nicht ich glaube, sondern ich weiß oder ich denke, früher, also sage ich mal so vor 40, 50 Jahren, war das Thema Karriere schon immer sehr stark an die Führungsposition gekoppelt. Das heißt, ich mache entweder Karriere, also ich habe eine Führungsposition, oder ich mache keine Karriere, also bin ich in Anführungszeichen normaler Arbeiter. Und ich finde, inzwischen hat sich das stark gewandelt. Also man kann jetzt zum Beispiel Karriere machen, indem man sagt, ich gehe jetzt aus einem super gut bezahlten Job raus, wo ich mega viel Geld verdient habe, 10.000 Euro im Monat netto. Ich habe aber nur 20 Tage Urlaub gehabt und ich habe 60 bis 65 Stunden gearbeitet, manchmal auch am Wochenende noch. Und jetzt mache ich im Endeffekt was, wo ich zum Beispiel die Plastikbelastung in den Meeren reduziere. Und ich verdiene da nur 3.000 Euro netto, was finde ich auch schon super Gehalt ist. Und ich habe 30 Tage Urlaub. Aber ich tue was für die Umwelt. Und deswegen glaube ich, dass dieses Wort Karriere nicht mehr so greifbar ist im Kontext auf, ich werde jetzt einfach sozusagen Führungskraft und dann habe ich Karriere gemacht. Und das nächste Beispiel da dabei ist ja, okay, jetzt seid ihr zum Beispiel Teamleiter geworden, jetzt seid ihr zum Beispiel Abteilungsleiter geworden. Aber ist das jetzt in eurem Sinn auch eine Karriere oder ist bei euch eine Karriere erst, wenn ihr sozusagen CEO, Vorstand oder vielleicht auch ein Eigentümer von einem Unternehmen seid? Und das ist so die große Frage, wer da das wie definiert oder wie das eben definiert wird. Worauf wir jetzt heute in der Folge aber mehr eingehen wollen, ist auch das ganze Thema mal mit, Mensch, wie erkennt man eigentlich, was man möchte? Also ist man jetzt eher so der Typ, der da wirklich hinter dem Thema Karriere dann auch diese Führung sieht oder diese Führungsrolle? Oder ist man vielleicht einfach jemand, der das gar nicht braucht und der da einfach auch viel glücklicher ist, wenn er diese zusätzliche Aufgabe, die Mitarbeiter entsprechend zu motivieren und die Leitplanken da ein Stück weit versuchen einzuhalten, was die Kollegen jeden Tag machen, dass man das gar nicht will. Was ja auch vollkommen legitim ist, meiner Meinung nach. Weil warum soll man was machen, was man eigentlich gar nicht möchte, was man nur machen möchte, weil jeder sagt, dass man es, also dass das sozusagen hier dieser Optimalfall wäre. Genau, ich habe zur Einleitung noch von der Folge, ich hatte letzte Woche einen ganz interessanten Termin in der Arbeit, wo ich mir dann während dem Termin die Frage gestellt habe, wie merke ich eigentlich in dem Termin, ob jemand eine entsprechende Führungskraft ist oder eine entsprechende, sage ich mal, Fähigkeit hat zu führen. Also nicht alle Führungskräfte sind ja sozusagen entsprechende Leader oder wie auch immer man das nennen möchte, sondern sind halt einfach nur Vorgesetzte, die halt da sind, aber die einen jetzt nicht so wirklich pushen, weiterbringen, fördern. Und entsprechend auch das Geleistete natürlich wieder wertschätzen. Und ich habe da eigentlich was ganz Interessantes, fand ich für mich so bemerkt. Also es gibt so viel Alltagssituationen, in denen man das, glaube ich, selber für sich einfach auch beurteilen kann. Also bin ich jetzt jemand für eine Führungsposition oder bin ich niemand? In dem Gespräch ist mir das ganz explizit aufgefallen, einfach nur im Kontext von, okay, es gab so die Leute, die haben einfach zugehört, die haben gar nichts gesagt. Es gab so diesen beleidigten Charakter, der dann immer wieder, auch wenn es eigentlich gar nicht zum Thema gepasst hat, irgendwas anderes gesagt hat, weil ihn das einfach genervt hat. Es gab Leute, die haben einfach immer versucht, drumherum zu reden, Hauptsache sie müssen nichts verantworten, was zum Beispiel für mich persönlich auch so ein Beispiel ist, dass es eher keine Persönlichkeit ist, die da Lust drauf hat, Führung zu übernehmen, weil ich damit natürlich auch mehr Verantwortung übernehme. Und es gab aber auch ein, zwei Charaktere, die wirklich so krass lösungsorientiert waren und die immer wieder die anderen darauf hingewiesen haben mit, Mensch, wir haben doch jetzt hier das Problem und wie lösen wir das jetzt eigentlich und nicht von Problem zu Problem und eigentlich habe ich nur 3 Stunden Probleme besprochen, was ja mega kontraproduktiv ist. Und das ist im Endeffekt der Ursprung der Folge, weil ich mir dann gedacht habe, Mensch, es ist doch eigentlich so cool, wie viel Alltagsindizien es da gibt. Und das kann ich jetzt natürlich auch wieder runterbrechen. Also jetzt seid ihr zum Beispiel in der Uni oder im Studium entsprechend, ihr habt eine Lerngruppe zum Beispiel, ihr habt keine Lerngruppe oder ihr seid einfach, sag ich mal, mit den Kommilitonen unterwegs. Und genau das gleiche Beispiel, wenn ich das jetzt einfach mal übertrage von so einem Meeting, was man in einer Firma hat, auf das Thema Studium, wäre jetzt zum Beispiel mit, Mensch, bin ich jetzt jemand, wenn ich in einer Gruppe unterwegs bin, bin ich jetzt der, sag ich mal, den ersten 2 Meinungen, die sich immer streiten, ob man jetzt quasi zum Döner-Mittagessen geht oder zur Pizzeria, bin ich der, der einfach da mitläuft zu Pizzeria oder Döner und eigentlich ist mir es egal, bin ich derjenige, der dann sagt, okay, wenn die zum Döner oder zur Pizza wollen, dann gehe ich lieber zum Chinesen und ich gehe alleine, oder bin ich zum Beispiel einfach der Charakter, der immer die Vorschläge macht mit, Mensch, komm, wir gehen jetzt essen, wir gehen nicht in Mensa, wir gehen mal zum Chinese, oder immer diese neuen Ideen auch ein Stück weit mit reinbringt. Und ich finde, das ist so ein ganz gutes Indiz eigentlich für sich selber, wenn man sich das mal so überlegt mit, Mensch, was bin ich eigentlich für ein Charakter? Bin ich auch derjenige, der zum Beispiel sagt, okay, komm, jetzt Semesterferien haben jetzt angefangen, Prüfungen sind rum, lass doch mal zusammen noch was unternehmen. Also bin ich jemand, der immer die Leute versucht, so ein Stück weit zu treiben, in Anführungszeichen. Also bin ich der Treiber oder bin ich nicht der, in Anführungszeichen, Treiber?
Ja, yes, das passt nämlich auch so relativ gut in diese Definition von Führung. Also es gibt nicht eine Definition von Führung, aber so gemeinsame Nenner zwischen sehr vielen Definitionen von Führung sind die Beeinflussung einer Gruppe hin auf ein Ziel. Das heißt natürlich eigentlich auch so 2 Skills, die man als Führungskraft haben sollte, nämlich einmal Menschen zu beeinflussen. Da gibt es unfassbar viele Methoden, das zu machen. Also das kann sein von, man macht eine Argumentationskette hin zu, man verkauft sozusagen seinen Vorschlag, den man haben möchte. Oder man diskreditiert die anderen Vorschläge im Raum, was dann wahrscheinlich nicht so gut kommt. Aber man braucht halt sozusagen auf irgendeine Art und Weise ein Menschengefühl, sollte man haben. Und das andere ist halt dieses, die Beeinflussung hin auf ein Ziel, also irgendein Ziel im Kopf. Und das Coole bei Führung heutzutage ist, dass Führung viel auch ist, hey, es gibt dieses Ziel im Kopf und das müssen wir als Team erreichen. Aber das Führungsverständnis heutzutage geht immer mehr in die Richtung, beziehungsweise immer mehr weg von der Richtung, als Führungskraft bin ich dafür verantwortlich, dass dieses Ziel erreicht wird, sondern jetzt heißt es, als Führungskraft bin ich für die Leute verantwortlich, die dafür verantwortlich sind, das Ziel zu erreichen. Also Simon Sinek hat es so gesagt und ich finde, es ist was sehr Führung sehr modern auf den Punkt bringt. Man ist jetzt nicht mehr die Person, die alles weiß, wie jeder Prozess abläuft und was man an jeder Stelle machen muss, sondern man ist die Person, die dafür verantwortlich ist, also die für die Leute verantwortlich ist, die dafür verantwortlich sind, dass am Ende das Ziel auch erreicht wird. Und da könnt ihr euch auch einfach fragen, was ist denn die Sache, die ihr priorisieren möchtet, in der Teamarbeit zum Beispiel, was priorisiert ihr da? priorisiert ihr euren eigenen Erfolg, priorisiert ihr den Teamerfolg. Und wenn ihr so euren eigenen Erfolg priorisiert, auf eine Art und Weise, die den Teamerfolg aus und vor lässt oder dieses Teamgefühl vielleicht, ich glaube, das ist was eine Eigenschaft oder was sozusagen einen Anschein hat von einer Führungskraft, ne, weil man hat ja dieses Ziel und das Ziel möchte man erreichen, aber es ist halt nicht so diese Führungskraft, die heute mehr und mehr im Kommen ist, nämlich die Führungskraft, die sich als Team oder als Dienstleister oder als Coach oder was auch immer für das Team einfach einsetzt. Tobi, du bist ja gerade dabei, immer mehr in Richtung Führungskraft selber zu gehen. Wie hast du denn gemerkt, dass du den Weg gehen möchtest?
Ich glaube, was einfach auch so ein ganz wichtiges Indiz dafür ist, ist so dieses Thema mit, wie wird man denn auch angenommen in so einer Gruppe oder wie integriert man sich da? Also man hat ja im Studium auch immer wieder die Herausforderung, dass man eigentlich keinen kennt in den Vorlesungen. Das heißt, ich bin eigentlich immer neu und bin immer in einem neuen Umfeld. Und die Frage ist ja, wie integriert man sich da? Wie wird man von den anderen dann auch gesehen? Und das sind einfach so die Punkte, auf die man dann ein Stück weit achten muss. Und ich finde eine ganz spannende Sache, was du vorhin auch noch gesagt hast, mit, dass die neuen Führungskräfte eigentlich eher so die so fachlich inkommen. Also ich glaube, je höher man steigt, desto weniger muss man fachlich wissen und desto mehr muss man aber die Leute einfach führen können. Heißt, ich hört sich jetzt so blöd an, weil man eine Führungskraft ist, aber sich dementsprechend um die Leute auch kümmern. Also einfach nur so ein Beispiel, hört man den Leuten überhaupt zu, wenn die was erzählen, oder hört man denen zum Beispiel gar nicht zu? Also ich finde es immer spannend. Ich glaube, wenn man so auch von den Leuten her jemand ist, der einfach von jedem irgendwie Bescheid weiß, was er jetzt gerade so macht. Also einfach so zum Beispiel, ihr seid mit euren Kumpels unterwegs und ihr wisst eigentlich zu jedem Kumpel so ein bisschen, was der jetzt eigentlich gerade so für Probleme hat, was ihn bewegt, weil ihr da einfach auch zugehört habt, dann ist das auch irgendwie so ein Indiz mit Mensch, der interessiert sich ja wirklich für jemand. Und das kann natürlich noch gesteigert werden. Also ich habe letztens auch einen Podcast gehört und den fand ich eigentlich auch ziemlich spannend, der gesagt hat, okay, ich kann ja zuhören. Das heißt, ich weiß jetzt um Fabi, sein Hobby sind Skifahren, er studiert gern, er liest gern, er macht gern Sport. Aber was ist denn so die Intention dahinter? Also wie ist zum Beispiel seine Mimik? Wann lacht er? Wenn er zum Beispiel sagt, lacht er Fabi jetzt, wenn er sagt, sein Hobby ist Klavierspielen, oder wenn er lacht, oder lacht er dann, wenn er sagt, Mensch, ich mache gern Sport? Und wenn ich zum einen, also beim einen zum Beispiel lache und beim anderen nicht, dann sagt das ja auch nochmal was aus. Und das ist so diese nächste Stufe von dem Zuhören, wo ich einfach sage, Mensch, da kann ich ja noch viel mehr rein interpretieren. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel sage, das hört jetzt in meinem Tonfall, ja, mir geht es schon gut, dann heißt es eigentlich, okay, ich habe zugehört, ihm geht schlecht, aber wirklich heißt, ihm geht's gut, weil er gesagt hat, oder weil ich gesagt habe, mir geht's gut, aber eigentlich habe ich ja gemeint mit Mensch, mir geht's schlecht, was man in meiner Tonlage hört. Und ich finde es halt ziemlich spannend, was es, wie gesagt, da so im Alltag immer für Wegweiser gibt, die einem das eigentlich so ein bisschen verdeutlichen, was man da für Intentionen oder vielleicht auch für Ziele hat.
Und das Krasse ist, dass das, was Tobi ja auch gerade gesagt hat, ist, dass für eine Führungskraft ein Mensch sehr im Mittelpunkt steht, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, und dass eine Führungskraft da sehr feine Antennen dafür hat, also ein richtiger Menschenmensch, ein Menschenfreund, ein Menschenversteher ist. Gleichzeitig gibt es aber auch Führungskräfte, wo das eindeutig nicht der Fall ist. Also eine Führungskraft, die wirklich unfassbar erfolgreich war, die aber kein angenehmer Mitmensch war oder kein feinfühliger Mensch, ist Steve Jobs. Also von Steve Jobs wird es sehr bekannt, dass er als Mensch sehr hart, sehr direkt, sehr, okay, du bist gefeuert, okay, du kannst jetzt gehen, war. Und eben nicht so dieses feinfühlige, okay, wenn mein Mitarbeiter jetzt 3 Meetings hintereinander sagt, ihm geht's gerade nicht so gut, dann ist es vielleicht an mir als Führungskraft, meiner Mitarbeiterin zum Beispiel mal vorzuschlagen, dass sie irgendwie doch mal schauen sollte, irgendwie 2-3 Tage frei zu nehmen oder vielleicht jetzt hier und hier ein Tool, was helfen könnte. Also es gibt auch Führungskräfte, die nicht so dieses ganze Menschen-Game so gut spielen können und trotzdem erfolgreich geworden sind. Aber ich würde auch sagen, die sind in der Minderheit. So die Person, wo ich finde, im Studium hat sich schon gezeigt, dass die eine krasse Führungskraft wird, ist ein guter Kumpel von mir und der ist halt auch ein sehr krasser Menschenmensch mit auch einer sehr großen Vision. Also so, ich finde, das sind somit die besten Anzeichen, die du dir jetzt auch in deinem Studium schon mal rauspicken kannst, ob du denn eine Führungskraft werden möchtest. Und ich finde, als Führungskraft merkt man das wirklich, dass man halt auch innerhalb von der Gruppe das, was Tobi gerade gesagt hat, so sich so eine bestimmte Stellung zum Teil auch erarbeitet, aber dass diese Stellung halt auch gewährt wird. Also ihr könnt euch das auch so vorstellen, in der Gruppe wird es immer so einen informellen Führer geben. Selbst wenn es keinen informellen Führer gibt, ist die Person, die sagt, wir haben hier keinen informellen Führer, der informelle Führer sozusagen, weil sie ja die Führung irgendwie abspricht. Aber egal, also in der Führung, in der Gruppe gibt es so ein paar Rollen, so eine kleine Hierarchie. Und nur weil du dich jetzt in eine Gruppe stellst und sagst, hey, ich bin jetzt hier die inoffizielle Führungskraft in der Gruppe oder wie auch immer oder in dem Projekt, heißt es nicht unbedingt, dass du diese Rolle auch zugeschrieben kriegst. Weil das ist was, was bei Führung unfassbar wichtig ist. Man kann nur führen, wenn sich jemand auch führen lassen möchte. Und damit sich jemand führen lassen möchte, also langfristig, denn kurzfristig kann man auch ohne dass jemand sich führen lassen möchte, jemanden führen. Und um das hinzukriegen, dass jemand sich führen lassen möchte von dir, muss sozusagen diese Person dir vertrauen. Du als Führungskraft musst du dir das Vertrauen von der Person erarbeiten. Und ich finde, das kann man auch wirklich schon richtig, richtig gut in so Uni-Projekten. Also ich hatte im Bachelorstudium mindestens 2 Projekte, wo Teams dabei, wo ich in einem Team war. Und da ist relativ schnell, hat sich so eine Gruppendynamik einfach ergeben. Und das Spannende war, es gab so verschiedene Möglichkeiten. Also so bei der einen Gruppe, da gab es einfach eine sehr charismatische Person, wo relativ klar war, okay, das ist sozusagen die beliebteste, also die menschlich kompetenteste Person innerhalb von dieser Gruppe und die wurde dann so zu dieser inoffiziellen Führungskraft. Und bei der anderen Gruppe, da war das so, dass die Person, die fachlich am meisten Ahnung hatte von dem, was gefragt war in dieser Gruppenaufgabe, die wurde die Führungskraft. Also es gibt schon auch noch diesen fachlichen Führungsteil, aber halt nicht bei jeder Art von Führungskraft. Je mehr es irgendwann mal in einem Team darum geht, diese Aufgabe zu erreichen und nicht um den Weg, wie die erreicht wird, umso weniger, würde ich sagen, ist es wichtig, dass das fachliche Know-how von der Führungskraft größer ist wie das von den Geführten. Also auch, wenn wir jetzt immer über Führungskraft und Team sprechen, reden wir natürlich auch von diesem Szenario von der Gruppenarbeit an der Uni.
Ich höre immer relativ viele Podcasts, wenn ich im Auto bin. Und ich habe zu dem Thema auch mal einen Podcast gehört von einem Podcast, der heißt Karrierebibel. Der ist echt richtig, richtig gut gemacht. Hat jetzt in letzter Zeit nicht mehr viel hochgeladen. Ziemlich schade. Also falls ihr es hört von Karrierebibel, gern wieder weitere Folgen machen. War echt sehr inspirierend, was ihr gesagt habt. Und in einer Folge von dem Podcast ging es auch einfach darum, auch wieder Thema Führungskraft. Und das fällt mir jetzt gerade ein, weil der Fabi das gesagt hat, dass die eine Person so charismatisch war, also so einfühlsam, so empathisch und die andere Person im Endeffekt einfach, auf gut Deutsch gesagt, so dieser Fachidiot, wenn man das jetzt negativ behaftet einfach mal sagen darf. Und ich fand das eigentlich ziemlich cool, weil in dem Podcast haben die damals gesagt, dass es als Führungskraft immer der größte Spagat ist, den man machen muss zwischen dem Thema Sympathie und dem Thema Respekt. Weil die 2 Stück sind immer komplett entgegengesetzt. Also ich kann jetzt mega der sympathische Führer sein, wie zum Beispiel der von Fabis Projekt, der charismatische Typ oder Frau, ich weiß nicht genau. Aber habe ich jetzt Respekt vor dem? Also wenn jetzt zum Beispiel der in der Gruppe sagt, Mensch, wir setzen uns heute Abend um 10 alle hin, jeder schreibt 2 Seiten und dann müssen wir nur noch 20 Seiten zusammenschreiben. Macht es dann jemand oder macht es dann keiner? Wahrscheinlich eher weniger, weil er vom Sympathielevel her ganz weit oben ist und vom Respektlevel her ganz weit unten ist. Und das ist ja sowas, was man, glaube ich, schon immer auch selber gemerkt hat, wenn man so eine Rolle hatte oder vielleicht einfach mal mit jemand, zum Beispiel ein Professor. Ein Professor ist ja auch im Endeffekt eine Führungskraft, weil der führt ja in der Vorlesung irgendwelche 20 bis 600 Studenten. Ob die jetzt schlafen oder nicht, ist der Führungskraft in dem Sinn egal. Die Sympathieschiene, weiß ich nicht, kommt davon, welcher Prof das ist, aber die Respektschiene ist eigentlich ganz weit oben, weil ich ja irgendwie durch die Prüfung komme und denke, fuck, der ist echt schlau. Und ich glaube, das ist auch was wirklich richtig wichtig ist, weil vor allem, wenn ich noch relativ jung bin, also als Beispiel, jetzt seid ihr 28 und ihr seid entsprechend Führungskraft und ihr habt in eurem Team jemanden, der ist 45. Klar müsst ihr zudem sympathisch sein, aber wenn ihr sozusagen keine Respektsperson seid, dann wird er euch auch nicht hinterherlaufen, sondern wird einfach das machen, was er möchte.
Was würdest du denn sagen? Also wir haben jetzt zum einen so auch dieses Respektthema geht ja auch wieder in das, welches Standing hat man in der Gruppe. Was würdest du denn sagen, sind Möglichkeiten, um dieses Standing innerhalb von einer Gruppe zu verbessern?
Also ich glaube schon, dass es auch so ist, wie du gesagt hast, dass es eigentlich bei jedem Termin, bei jeder Gruppe, es gibt immer Leute, die quasi so dieses Ruder in der Hand haben und Leute, die kein Ruder in der Hand haben und es aber auch gar nicht annehmen möchten. Und wie gesagt, das ist ja nicht wertend gemeint, das ist jetzt nur in Bezug auf die Folge eben so. Zum Thema Standing ist ja die Frage auch wieder, also in welchem Kontext möchte ich mein Standing verbessern? Das ist jetzt ja genauso wie die Interpretation Karriere. Also ist eine Karriere für mich Version 1, 2, 3, 4, 5. Und mein Standing von der Gruppe kann ja auch einfach sein mit, Mensch, ich bin einfach der, der jedem hilft in der Gruppe. Ich bin da für jeden da. Aber ich möchte jetzt nicht die Organisation für den nächsten Urlaub übernehmen. Ich möchte jetzt nicht für alle die Lernkarten vorbereiten. Ich möchte jetzt nicht gucken, wann die ganzen Klausuren sind. Also ich bin eher so der Kummerkasten. Und das ist ja zum Beispiel auch eine Form des Standings in der Gruppe, das man erreichen möchte. Also es gibt so viel verschiedene Wege. Wenn man jetzt, glaube ich, eher so dieses Thema Respekt und Charisma oder einfach diese empathische Schiene da mehr einschlagen will, ist es, glaube ich, einfach schon auch wichtig, mal einfach so als ersten Schritt mal so eine eigene Meinung zu haben und so einen Selbstwert zu kennen. Also wenn man zum Beispiel jetzt jemand ist mit, ich sag zum Fabi, Mensch Fabi, heute sind eigentlich rote Haare super gut. Fabi sagt, nee, grün ist doch viel besser. Zwei Tage später, Fabi rennt mit rot gefärbten Haaren rum. Also dann ist dementsprechend natürlich auch so das Standing wieder stark gesunken. Also es hat einfach viel mit der eigenen Meinung zu tun, viel mit wie standhaft bin ich denn auch einfach mal bei Gegendruck oder wie kann ich denn zum Beispiel auch einfach gegen die Strömung mal schwimmen und wie kann ich einfach meine eigene Meinung durchsetzen? Oder was fällt dir noch dazu ein?
Ich glaube, viel Respekt bekommt man, wenn man zum einen authentisch ist. Das heißt, wenn man in diese Kummerkastenrichtung gehen möchte, ich glaube, dann bekommt man nicht das Standing, was man als Führungskraft haben würde in einem Studentenprojekt. Aber wenn man authentisch ist und seine Meinung sozusagen sagt, die gut durchdacht ist, oder die muss nicht immer gut durchdacht sein. Ich glaube, es gibt auch Meinungen, die äußert man, um rauszufinden, ob sie gut durchdacht sind oder ob man da irgendwie was ausbauen kann. Also so Gedanken-Ping-Pong. Darum würde ich sagen, es geht zum einen darum, halt irgendwie seine Gedanken zu äußern, authentisch zu sein. Und ich würde sagen, als Gruppe wird es sehr geschätzt. Erstens, wenn man für Dankeschuld sorgt. Und zweitens, wenn man das Wohl von der Gruppe auch wirklich in den Vordergrund stellt. Dankeschuld ist, wird auch Reziprozität genannt. Das ist so ein bisschen, du kraulst mir den Rücken, ich kraul dir den Rücken und dann kraulst du mir den Rücken. Es gibt sehr viele Studien, die mit Affen zum Beispiel durchgeführt worden sind. Und da wurde Folgendes rausgefunden rund um das ganze Thema Führung. Es gibt ja diesen Gedanken, dass Führung rein auf Macht basiert. Und bei diesen Affen hat man gesehen, dass es teilweise Affenmännchen gibt, die in der Führungs- oder die Rudelführer wurden, rein basiert auf Macht. Und die waren nie lange an der Macht bzw. Rudelführer. Ganz einfach, weil es das zweite und das dritte Affenmännchen kam dann und haben sich verbündet gegen das erste und das erste einfach umgebracht. Also rein auf Macht bezogen ist so eine Struktur nie lange am Leben. Was halt die Frage dann aufgeworfen hat, okay, wenn es nicht Macht ist, was so eine Führungsstruktur irgendwie am Laufen hält, was ist es dann? Und was die Forscher dann rausgefunden haben, ist eben, dass es Reziprozität ist, also Dankesschuld im Sinne von ich tue dir was Gutes und dann tust du mir was Gutes. Also auch ein sehr viel füreinander da sein und da auch den ersten Schritt gehen. Das ist was, was langfristig für den Standing in der Gruppe auch gut ist. Ich weiß, dass es kurzfristig oft sehr frustrierend sein kann. Vor allem dann, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man ist die einzige Person, die jetzt vielleicht noch diese eine extra Aufgabe übernimmt und dann noch die extra Aufgabe übernimmt und dann noch die extra Aufgabe übernimmt. Aber zum einen könnt ihr das, glaube ich, auch äußern an irgendeinem Punkt im Sinne von, hey, ich habe die Aufgabe gemacht, wer ist heute dran? Und zum anderen könnt ihr das auch einfach so ein bisschen als Training sehen. Also ihr habt in so einer Studentengruppe die Möglichkeit, euch sozusagen als Führungskraft auch irgendwie auszuprobieren. Als informelle Führungskraft, ne? Oder auch als formelle Führungskraft, je nachdem. Und ihr werdet, wenn ihr Führungskraft werdet, sicherlich auch auf Momente kommen, wo ihr euch denkt, hey, wie kann das denn sein? Ich mache hier die ganze Zeit und springe und tanze und sing, aber ich kriege hier irgendwie nicht das Feedback von der Gruppe zurück. Also dieses Reziprozitätsgame, das kickt irgendwie noch nicht. Und ich glaube, ihr könnt sozusagen in der Teamarbeit an der Uni das einfach für ein Trainingslager nehmen, für so ein bisschen frustrierendere Momente und da dann vielleicht auch einfach, ehrlich gesagt, auch mal ein bisschen experimentieren. Oder ihr fangt an, irgendwelche Bücher, Podcasts oder Videos rund um das Thema Führung anzuschauen und findet raus, was sind denn die Sachen, die die Leute empfehlen in dem Kontext, in dem ihr euch befindet. Also wenn ihr das wirklich ausprobieren möchtet und ihr seid in dieser Situation, dann bekommt ihr am meisten Erfahrungswerte darüber, wie es sich anfühlt, eine Führungskraft zu sein, wenn ihr die Situation auch so real behandelt wie möglich. Würdet ihr jetzt irgendwie 10 Jahre später, ihr seid Führungskraft, habt ein Team von 20 Leuten und dieses Problem gibt's, dann würdet ihr ja auch anfangen, irgendwie zu googeln, zu recherchieren, was auch immer. Und ihr könnt es sozusagen in einem kleineren Maßstab mit einer geringeren Fallhöhe einfach mal ausprobieren, indem ihr das so ernst nehmt wie möglich. Und ansonsten gibt es noch so ein paar Basic-Sachen, die ich finde für Standing, die einfach wichtig sind. Das eine ist Augenkontakt halten und laut und deutlich zu reden. Ich würde sagen, das ist auch was, was einfach sehr hilft.
Ja, und auch einfach so diese selbstbewusste Ausstrahlung. Also kennt ihr das, Leute, die auf der Straße entlanglaufen, die ganze Zeit nur in den Boden schauen? Oder kennt ihr das, Leute, die quasi so einen richtigen, also ihren Kopf schon so eingefallen halten und so bucklig laufen, oder die, wie gesagt, das mit dem Augenkontakt, finde ich, ist auch noch eine wichtige Sache. Also ich finde, wir haben zum Beispiel bei uns gerade einen Werkstudent, der läuft auch total aufrecht. Also wenn man da ein Lineal hinten an der Rücken hält, das geht, glaube ich, gerade runter bis an Füße, Beine durch. Und der hat immer sozusagen so, ja, der ist so aufgeplustert. Also jetzt nicht negativ gemeint, aber dem sieht man einfach schon an mit Mensch, der hat Biss, auf gut Deutsch gesagt, oder Mensch, der weiß, was er will, oder er wirkt halt einfach autoritär, ja. Und das gehört auch ein Stück weit dazu. Und was ich auch noch finde, was einfach wichtig ist, es gibt ja immer, ich will jetzt nicht sagen Kämpfe hört sich immer negativ an, aber es gibt ja immer Meinungsverschiedenheiten, es gibt ja immer irgendwo was, wo argumentiert wird. Sei es bei euch jetzt in der Uni, sei es mit eurem Freund, Freundin, sei es in irgendeiner Gruppe, wo drüber argumentiert wird, ob man jetzt zum Döner-Mittagessen geht oder zur Pizzeria. Also es gibt ja immer diese Gründe. Und ich finde es auch immer ganz spannend zu beobachten mit, wie schnell lassen sich die Leute dann eigentlich umstimmen? Und wer sagt denn eigentlich dann irgendwann was dagegen? Also ich kann nur ein Beispiel mal sagen, ich war letztes Jahr in Köln und da waren wir mit einer Gruppe von 8 Leuten. Also eigentlich waren wir nur zu zweit bei einer Veranstaltung und danach waren wir eine Gruppe von 8 Leuten und wir haben gesagt, wir gehen jetzt danach noch was essen. Und dann habe ich gesagt, ja, da vorne auf dem Eck, da ist gleich ein Amerikaner, können wir rein und dann können wir danach weitergehen oder auch nicht, oder jeder kann wieder selber seinen Weg gehen entsprechend. Das End vom Lied war, da war noch eine Freundin von mir mit dabei und die Freundin wollte unbedingt, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, das war so ein japanisches Restaurant und sie wollte unbedingt in dieses japanische Restaurant und da essen oder allgemein japanisch oder chinesisch essen. Also gut, dann alle 8 Leute sind dieser Frau hinterhergelaufen in dieses Restaurant. Es hatte zu. Dann, ja, was machen wir jetzt? Genau gegenüber war ein Italiener. Ich sagte, ja, dann lass doch in den Italiener gehen. Also wir sind jetzt eine Viertelstunde durch Köln gelaufen. Habe ich jetzt keine Lust mehr weiterzulaufen. Dann alle anderen nicken ab mit, ja, okay, wir gehen jetzt zum nächsten Chinese und Japaner. Alle laufen dieser Frau wieder hinterher, wo ich dann auch im Nachhinein gedacht habe, warum laufe ich Depp der Frau eigentlich hinterher, wenn ich doch gar kein japanisch und chinesisches Essen so groß mag, sondern einfach jetzt schnell heim will wieder, ja. Und die Sache oder die Frage haben sich sicherlich auch viele Leute gestellt, die da mit dabei waren. Viele Leute haben sich gefragt, warum muss ich jetzt noch eine halbe Stunde durch Köln laufen, nur wegen der ihrem Essen, was mir eigentlich ganz egal ist, sondern mir wäre XY auch okay, ja. Und da war jeder irgendwie in dieser Situation zu schwach aufzustehen und zu sagen, Mensch, es ist doch einfach egal, lass doch irgendwo was essen. Ist jetzt ein Beispiel, zum Beispiel, wo ich nicht getraut habe, mich was zu sagen. Die anderen haben sich wahrscheinlich auch nicht getraut. Und das sind auch alles so Beispiele. Heißt jetzt aber zum Beispiel auch nicht, dass die Frau mit dem japanischen oder chinesischen Essen eine perfekte Führungskraft ist. Weil meiner Meinung nach hat sie das zum Beispiel komplett vernachlässigt, dieses Gruppenwohlbefinden, also was möchte die Gruppe eigentlich? Sind die anderen damit d'accord, dass ich jetzt japanisch-chinesisch essen möchte oder nicht? Sondern sie hat quasi einfach ihren Willen, ihren Vision gehabt, ist in die Richtung marschiert und fertig. Und für sie war das alles gut. Für den Rest, keiner weiß es. Das noch als weiteres Beispiel von mir, was mir jetzt gerade so aus dem alltäglichen Leben noch eingefallen ist.
Da ist auch wieder so dieses Gruppenwohl, wie du es gesagt hast, so thematisiert gewesen. Und ich glaube, man kann auch irgendwie Führung sein, indem man einfach auch Fragen stellt. So nach dem Motto, die Frau hat gesagt irgendwie, hey, da hinten gibt's einen Laden, da gibt's relativ billiges asiatisches Essen. Die haben laut Google irgendwie gutes Sushi und da gibt's auch vegane Optionen, was auch immer. Wie klingt es für euch? Habt ihr da alle Bock drauf, mäßig? Also sozusagen, man kann keine Ansage machen, sondern eine Anfrage machen irgendwie. Und ich finde, es gibt auch schon so einer Gruppe einfach so ein bisschen Struktur. Ich glaube, wenn man als Gruppe neu zusammenkommt, gerade in so einem Uni-Kontext, dann braucht es halt irgendwie jemand, der sagt, hey, ich bringe jetzt hier ein bisschen Struktur rein. Das könnte zum Beispiel sein, ihr seid 5 Leute, ihr trefft euch zum ersten Mal auf Teams und dann seid ihr irgendwie da, die 5. Person kommt rein und dann werden alle sicherlich froh, wenn ihr eine Ansage macht, zum Beispiel im Sinne von, ja, nice Leute, wir sind jetzt irgendwie hier wahrscheinlich 2 Monate zusammen, wäre ja cool, wenn wir uns einmal kurz vorstellen, was haltet ihr davon? Und dann werden die Personen sicherlich sagen, ja, voll gerne. Und dann stellt ihr euch kurz vor und dann, okay, wie ist bei euch der aktuelle Stand? Habt ihr schon mal über die Aufgabe drüber geschaut? Oder sollen wir uns gemeinsam erstmal zusammen anschauen? Wie sieht es da auch aus bei euch? Also ein fragender, aber Struktur oder Richtung vorgebender Führungsstil. Und ich finde, da kann man halt dann auch mehr oder weniger führen, ohne dass man so krass viel Ahnung hat. Man könnte zum Beispiel in dieser Situation in Köln sagen, war hier schon mal jemand in der Gegend in einem Restaurant, was ihm oder ihr richtig gut gefallen hat? Wo war das? Was war das mäßig? Und dann sozusagen so ein bisschen was vorgeben.
Das heißt, so die nächste Tugend, die wir da einfach festgestellt haben, ist so diese Kompromissbereitschaft, was man auch hat.
Ja, ist genau, Kompromiss im Sinne von dem Wohl für die Gruppe mäßig. Und keine Ahnung, vielleicht wäre es für die Gruppe bei euch am besten gewesen, wenn die Hälfte zum Amerikaner geht und die Hälfte geht zum Chinesen oder sowas. Und danach hätte man sich ja wieder getroffen. Das ist ja alles kein Hals- und Beinbruch. Aber ich glaube, da ist es so, dass lieber so eine Lösung, als dass am Ende die Hälfte von der Gruppe verbittert in irgendeinem Restaurant sitzt, wo sie eigentlich gar nicht sitzen möchte. Und um nochmal auf die Frage zurückzukommen, mit muss man heutzutage eine Führungskraft werden, um Karriere zu machen, wie auch immer Karriere aussieht. Die Antwort ist ganz klar nein. Also heutzutage kann man heutzutage gibt es ein paar Firmen, von denen ich auf jeden Fall weiß, dass es die Möglichkeit gibt, Führungskraft zu werden oder Expert. Expert ist nichts anderes als richtig, richtig, richtig gut zu werden in der Aufgabe, die man hat und dann teilweise halt auch fachliche Führung zu übernehmen in Form von Mentorings, Onboardings, was auch immer. Also es gibt einmal Personen, die dann Menschen führen, persönlich führen und dann gibt es halt auch noch Personen, die fachlich führen. Und gerade in Bereichen wie Software zum Beispiel ist es so, dass es da sehr viele Experten gibt, die in ihrer Aufgabe richtig, richtig gut sind. Und wenn ihr merkt, irgendwann mal, ihr seid in der Aufgabe richtig, richtig gut, aber ihr habt das Gefühl, wenn ihr jetzt Karriere machen möchtet, müsst ihr eine Führungsaufgabe oder Führungsverantwortung übernehmen, dann würde ich das auf jeden Fall mit dem Arbeitgeber in Rücksprache gehen, weil nur weil ihr es fachlich richtig gut seid, heißt es nicht, dass ihr auch in Bezug auf das Fach richtig gut führen könnt. Weil Führung in Bezug auf eine Aufgabe und die Erledigung von einer Aufgabe ist was anderes. Darum, ihr könnt auf jeden Fall Karriere machen als Experte. Und wenn ihr das möchtet, dann werdet nicht eine Führungskraft einfach nur, um irgendwie voranzukommen. Weil ihr glaubt, es gibt sonst keinen anderen Weg. Geht da echt in Rücksprache mit eurem potenziellen Arbeitgeber oder je nachdem, wie es bei euch ist, könnt ihr vielleicht auch wechseln.
Und ich glaube, genau das ist dann sozusagen dieses Szenario, was euch dann später auch unglücklich macht. Wenn ihr, sage ich mal, eigentlich so ein Experte seid, wie jetzt zum Beispiel bei mir im Studium haben ganz viele gesagt, sie wollen dann später mal unbedingt Simulationsingenieur werden. Oder sie wollen später dann unbedingt, am Außenspiegel rechts vom Auto den Luftwiderstand um 0,01% verringern, weil sie das einfach im Leben weiterbringt. Und wenn solche Leute, die dann fachlich einfach so super sind und sich da in dem letzten Detail verlieben und es dann auch optimieren, wenn die dann entsprechend Führungskraft werden, nur dass sie sozusagen mit ihrer Anführungszeichen Karriere weiterkommen, ist das auch was sie, glaube ich, auf Dauer gesehen im Leben nicht glücklich macht, weil das einfach sozusagen die falsche Position oder Stelle ist, die sie da dann einnehmen in dem Job.
Also falls ihr jetzt irgendwie ein bisschen mehr auf dieses Geschmack gekommen seid, hey, vielleicht werde ich Führungskraft, dann wie gesagt, an der Uni gibt es zum einen in Gruppenarbeiten die Möglichkeit, wo ihr euch das so ein bisschen testen könnt. Ihr könnt es aber auf jeden Fall auch in eurem Freundeskreis testen, wie so da euer Standing ist. Wie krass seid ihr denn in der Lage, euren Freundeskreis zum Beispiel hin auf ein Ziel zu beeinflussen, was das wohl für alle langfristig am besten trifft. Ansonsten gibt es bei vielen Unis auch so Kurse, die speziell zu dem Thema angeboten werden. Da kriegt man meistens dann entweder auch ETCS, aber zumindest auch ein Vermerk in seinem Zeugnis, dass man zum Beispiel an dem Kurs rund um Thema Leadership im 21. Jahrhundert teilgenommen hat. Also es lohnt sich da, sich auch einfach mal dort auszuprobieren, mal zu googeln, was denn die eigene Uni da anbietet. Uns bleibt nur noch vielen Dank zu sagen, dass ihr die Folge angehört habt. Uns wird's einmal mega freuen, wenn ihr jetzt euer Handy rausholt. Ihr wolltet sicherlich gerade auf den nächsten Podcast schalten und euch kurz 3 Sekunden Zeit nehmt, unseren Podcast abonniert und die Folge vielleicht auch an jemand weiterschickt, für den das auch interessant sein könnte. Vielen Dank dafür. Macht's gut, Leute, und bis bald.